Ja, schönen Dank, das PS, für die sehr ausführliche Begrüßung. Ich hab mich gar nicht wiedererkannt, aber ich glaube, im Wesentlichen stimmt es schon. Ich bin noch nicht ganz Rentner, sondern werde es erst im nächsten Jahr sein. Aber die Sache geht dem Ende entgegen, das stimmt. Ja, schönen Dank auch für die Einladung. Es ist ein sehr ehrenvoller, sehr honoriger Kreis, in dem ich hier auch vortragen darf, und das freut mich natürlich. Mein Thema ist also die Frage, warum Medien? Ich habe diese Frage, warum Medien, der Frage der Ringvorlesung einfach, ja, weiß nicht, entgegengestellt oder hinzugefügt, nämlich, was waren Medien? Dieses Thema der Ringvorlesung, was waren Medien, klingt zunächst befremdlich. Im Zeitalter der Medien, in dem die neuen Medien von immer neueren Medien abgelöst werden, wird hier offenbar die Frage nach einer abgeschlossenen Vergangenheit der Medien gestellt, obwohl noch nicht einmal klar ist, was Medien eigentlich sind und was sie nicht sind, werden sie schon verabschiedet. Oder aber es wird nach einer zukünftigen Vergangenheit der Medien gefragt, weil aus dieser Perspektive wissenschaftliche Diskurse es womöglich leichter haben, ihren Gegenstand zu vergegenwärtigen. Was werden Medien gewesen sein, um die herum sich eine geistes- und kulturwissenschaftliche Medienwissenschaft herausgebildet hat, über die sich rückblickend vielleicht genaueres sagen lässt, so wie Walter Benjamin meinte, Erscheinungen der Gegenwart aus ihrer phantasmagorischen Antizipation in der Vergangenheit, die voll ihrer künftigen Gegenwart sei, bestimmen zu können. Was vielleicht auch den aktuellen Boom an Mediengeschichten erklären mag. Die Frage, die ich hier stellen möchte, warum Medien, fragt nur scheinbar grundsätzlich nach der Legitimität der Rede von den Medien und deren Geschichte. Und sie stellt deren irgendwie geartete Existenz auch nicht in Frage. Gefragt wird vielmehr dem Wiederauftauchen des Medienbegriffs in einem ganz bestimmten Kontext, nämlich der Rede vom Film, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, dem Übergang von der mechanischen zur elektronischen filmischen Basistechnik. Es ist genau diese Konstellation, der sich die Medienwissenschaft, von der und für die ich hier spreche, verdankt. Was also waren Medien zu diesem Zeitpunkt? Warum wurde von Medien statt wie bisher ausschließlich vom Film gesprochen, der sich zwischen Mechanik und Elektronik einem tiefgreifenden Transformationsprozess ausgesetzt sah? Was ist der mechanische Film im Übergang zum elektronischen Medium? Und wie unterscheidet er sich, wenn das mehr oder weniger künstlerische Darstellungsdispositiv Film bis dahin im Rahmen der Filmwissenschaft und nun als verallgemeinertes Medium in einer geistes- und kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaft verhandelt wird? Ich werde zunächst im Wesentlichen diskursgeschichtlich über den Film im Rahmen der Institution Kunst sprechen, die zumindest für den europäischen Film so lange bestimmend war, bis sich mit den sogenannten Massenmedien, Radio und Fernsehen, ein Paradigmenwechsel ergeben hat, der für den Film zunächst ein operatives Feld der Textualität und Semiotik und schließlich eine neue Konstellation Film und Medium hervorgebracht hat. Bevor ich also frage, warum Medien, beginne ich mit der Frage, warum Kunst? Um diese Frage für den Film beantworten zu können, muss man klar unterscheiden. Die junge Filmindustrie hat auf der einen Seite kaum ein Interesse daran gehabt, ihrem breiten Publikum den Zugang zum populären Film, zum populären Kino, durch die Barrieren künstlerischer Weihe zu behindern. Der Kinotop als billiger Ersatz für die Kneipe kam auch gar nicht in den Verdacht, etwas mit Kunst zu tun zu haben. Und der größte Teil der filmischen Massenware, die dort gezeigt wurde, ist schließlich auch verschollen und vergessen. Kinematografische Kunst haben diejenigen gemacht, die bleibende Werke von Filmkünstlern für ein kunstsinniges Publikum im Sinn hatten. Das waren Autorenfilme, die es schon 1913 gab, und Filme der Avantgarde, mit denen die traditionellen Künste ihren nachhaltigen Modernisierungsschub mitbekommen sollten, der über das Formale hinaus die moderne Kunst mit den Symptomen der Moderne in Beziehung bringen sollte, der Beschleunigung also, der Urbanisierung und so weiter, als Ausdruck der neuen Lebensverhältnisse, zu denen der Film selbst gehörte. Die erste technisch-apparative Darstellung fotografierter Bewegung, die diese Lebensverhältnisse durch sie selbst, ihr lebendiges Bild, auszudrücken vermag. Demgegenüber war auch die moderne Kunst noch handwerklich traditionell. weshalb sie am Programm der Bewegung erfolgreich scheiterte. Der Film bietet sich der Kunst als Vermittler und in diesem Sinne als Medium im Übergang vom Kunstwerk zur Reproduktion an, wofür die Kunst im Gegenzug dem Film Einlass als neue Kunst in die Akademie verschaffte, wo er, Zitat, Peter Wallasch, um eine Vertretung, um Sitz und Wort in eurer Mitte bitte. So hat Peter Wallasch seine Filmtheorie Der sichtbare Mensch von 1924 eingeleitet. Das Versprechen des Films ist, dass sie als siebente Kunst, Zitat, alle anderen Künste miteinander versöhnt, so hat Canudo gesagt, und dass er die Künste mit denselben Mitteln, die wir von den traditionellen Künsten her gewohnt sind, sagt Arnheim, also ohne Risiko des Bruchs in die technische Moderne führt. Erwin Panofsky, auf den ich später noch einmal zurückkomme, hat gemeint, dass, Zitat, die frühesten Filme den Werken einer ursprünglich bewegungslosen Kunst die Bewegung hinzugefügt. Während Ricciardo Canudo schon 1911 vom neuen technischen Gesamtkunstwerk träumte. Zitat, wir brauchen den Film, so heißt es im Manifest der siebten Kunst, um die totale Kunst zu schaffen, auf die sämtliche Künste seit je zu streben. 1915 kann Vache Lindsay in seinem Buch The Art of the Moving Picture sich und anderen das ganz und gar Neue des Films nur im Rahmen der älteren Künste als The Fourth Dimension of Architecture, Painting and Sculpture erklären, die auch schon Pygmalions Bild belebt habe. Film, das ist Architektur in Bewegung, wenn es um Massenszenen in grandiosen Stadtlandschaften geht. Und Lindsay wird später immer wieder auf Intolerance von Griffith verweisen. Film, das ist Malerei in Bewegung, wenn es um Genreszenen vor allem in Innenräumen geht. Und mit der Skulptur in Bewegung beschreibt er die Genretypologie des Schauspielers, zum Beispiel des Cowboys oder Sheriffs und dessen charakteristischen Posen. Und weil Lindsay Schriftsteller war, verteilt er auch die literarischen Gattungsmerkmale des epischen, dramatischen und lyrischen auf seine Genregliederung und betont die Bedeutung des Fantastischen, wenn auch tote Gegenstände wie Möbel in Bewegung versetzt werden können, im Film von Méliès zum Beispiel. Im Rahmen der Kunst wird der Film, den diese Diskurse meinen, zum Diener zweier Herren, der bürgerlichen Romankultur des 19. Jahrhunderts und einer Avantgarde, die sich filmisch zum ersten Mal mit ihren neuen technisch-apparativen künstlerischen Möglichkeiten vertraut macht. Es entsteht ein bemerkenswerter Widerspruch zwischen einer kommerziellen Filmkultur, die mit den erzählerischen Mitteln der Literatur sich selbst in ihren medialen Bedingungen in der Transparenz zum Erzählten bestrebt ist, unsichtbar zu machen. Dieser klassischen Erzählweise, die zum Hollywood-Standard wird, steht der künstlerische Montagefilm gegenüber, der ausschließlich gemeint ist, wenn die anderen Künste, auch die zeitgenössische Literatur, sich wiederum auf den Film als Ausdruck modernen Lebens und schockförmiger Wahrnehmungsweisen beziehen. Der Versuch einer Symbiose zwischen Technik, also Mechanik, Optik, Photochemie und Kunst, als Sinne des Handwerks, im Film, endet mit dem Tonfilm Anfang der 30er Jahre. Von nun an verfügt der Film selbstbewusst über alle Mittel, die ihn zur wirklichen Illusion der Wirklichkeit werden lassen. Ein Programm, das keine Kunst mehr rechtfertigen kann. Nicht mehr die totale Kunst Canudos ist das Ziel, sondern das totale Kino als zweite Wirklichkeit, auf die sich das Streben der Menschheit nun ebenfalls von Anfang an gerichtet haben soll. Die Geschichte des Films als Kunst hat Werke hinterlassen von Künstlern und Autoren, die nach Gattungen und Genres geordnet in den Filmgeschichten wie literarische Werke, Literaturgeschichten chronologisch angeordnet sind. Filme, die Werke ihrer Kunst sind, werden in prächtigen Theatern vorgeführt. Alle anderen, bis in die Niederungen der Pornografie und Propaganda und auch des Amateurfilms, also die wesentlich größere Zahl, werden im direkten Zusammenhang ihrer Nutzanwendung gezeigt und dort auch verbraucht. Keine Frage, die Nähe zur Kunst hat den Film in einem Maße künstlerisch werden lassen, wie das anfangs kaum denkbar war. Aber auch die Kunst hat durch die Nähe zum Film entscheidende Wandlungen vollzogen, bis an den Rand der völligen Selbstaufgabe als Kunst, zum Beispiel im Dadaismus. Der Tonfilm tritt in einer neuen Konstellation auf, die sich zuerst mit dem Radio und dann mit dem Fernsehen parallel herausgebildet hat. So wie der Film im Rahmen des Kinos als Konkurrent des Theaters und der Künste aufgetreten ist, um schließlich in die Symbiose einer neuen, modernen, technisch-apparativen Kunst zu münden, sind auch die Massenmedien zunächst Konkurrenten des Kinos, dem sie den Film abspenstig machen, um ihn sich einzuverleihen. Die Verbindung zwischen dem Kino, der traditionellen Form des Theaters also, und dem modernen Film ist von Anfang an ein Zweckbündnis, kontingent und ungleichzeitig. Die Verbindung von Film und Fernsehen ist dagegen schon Ende der 1940er Jahre auf der Höhe der Zeit. Das Kino als Ort der Konsumtion des Films ist nie ein Massenmedium gewesen. Der Film wird es erst als Format des Fernsehprogramms. Während das Werk den Film als Kunst definiert hat, hat angesichts der Massenmedien ein neues Paradigma für die Verortung des Films in dieser neuen Konstellation seinen Auftritt, der Text. 1945, ein halbes Jahrhundert nach den ersten Filmprojektionen der Lumières in Paris, propagiert der französische Filmkritiker André Bazin den Mythos vom totalen Kino, der nichts mehr von der Solidarität der Künste vor ihrer technischen Modernisierung weiß, sondern seine eigene Genealogie wie eine fixe Idee der Menschheit von den Höhlen von Lascaux bis zur Gegenwart verfolgt. Bazins katholische Kosmologie kann absehen vom wiederholten Sündenfall des Films im Nationalsozialismus, Stalinismus und im Zweiten Weltkrieg, wo seine Propaganda schlimme Verheerungen in den Köpfen der Kriegsteilnehmer angerichtet hat. Stattdessen wird dieser Mythos vom totalen Kino relativ bruchlos übersetzbar in die nicht minder totalisierende Struktur der Massenmedien und ihres Flaggschiffs Fernsehen. Eines Mediums, das nach Adorno, Zitat, ins umfassende Schema der Kulturindustrie fällt, deren Tendenz, das Bewusstsein des Publikums von allen Seiten zu umstellen und einzufangen, es als Verbindung von Film und Radio weitertreibt, diese berühmte Formulierung. Vor diesem Hintergrund hatte man zwei Möglichkeiten, mit dem Film weiter zu verfahren. Während der Film in der Institution Kunst zum marginalen Experiment regredierte, konnte man sich mit ihm in der Dunkelheit des Kinos verstecken, in der Hoffnung, dass sich der Ausflug des Films auf die kleinen grauen Monitore des Fernsehens als Irrtum und das dunkle Kino sich als der wahre Fluchtpunkt eskapistischer Nachkriegsträume herausstellen würde. Oder aber das Fernsehen wurde, als wenn auch zunächst feindlicher, Bruder des Films erkannt, mit dem ein Massenpublikum erreichbar war, das die Exklusivität des Kinos strukturell ausgeschlossen hatte. Zumal in Frankreich ahnten die Protagonisten der Nouvelle Vague, dass ihre Filme die Nachkriegsgeneration, die lieber mit der Lambretta ins Grüne fuhr, als ins dunkle Kino zu gehen, eher am Fernsehbildschirm erreichen würde und die Kooperation mit dem programmhungrigen Fernsehen auf die Dauer vorteilhaft sein würde. Das Gegenbeispiel ist der sogenannte junge deutsche Film, der kunstbeflissen im Kino verharren wollte und das Fernsehen verachtete. Die Gefahr allerdings ist deutlich gesehen worden, dass der Film seine Identität im Fernsehen in doppelter Hinsicht verlieren würde. Als Werk von Autoren und als kinematografisches Medium, das sich dem mechanischen Zeitalter verdankt. Das über Titel und Autor identifizierte Werk würde im Fluss des Programms zu einem Format unter anderem mutieren, worauf die französische Politik des Auteurs im Rahmen des internationalen Art Cinema reagierte. Das Medium der kinematografischen Mechanik, das die spezifische Form des fotografisch-filmischen Bewegungsbildes im Wesentlichen formulierte, würde sich seiner elektronischen Umgebung anpassen müssen und spätestens seit der Einführung des Videosystems selbst elektronisch werden. Die Frage, was hier Medium bedeutet, werde ich dann zu beantworten versuchen, wenn Medium endgültig zum Leitbegriff für die Beschreibung der Umwelt verschiedenster technischer Kommunikations- und Darstellungsdispositive geworden ist, also etwas später. Es ist erstaunlich, in welchem Maße der filmtheoretische Leitdiskurs der späten 1960er Jahre, die strukturalistische Texttheorie des Films, also die linguistisch-semiotische, dann aber im Prinzip Texttheorie des Films, die Polarisierung der Verortung des Films zwischen der Skylla, im Dunkel des Kinos zu verharren, und der Charybdis, sich dem Fernsehen bedingungslos an den Hals zu werfen, verdrängt hat. Der Film als Text ist jenseits von Gut und Böse. Er operiert nach Maßgabe seines singulären narrativen Systems im Text im Netz von Signifikanten, die auf der Oberfläche ihrer Erscheinung dem Zuschauer des Films Bedeutungen, die aus der tiefen Struktur ihrer Verknüpfungen aufsteigen für die Lektüre seines Textes lesbar und eine Analyse zugänglich machen. Die Vorstellung vom Film als einen semiotisch determinierten Text und System hat im Dunkel des Kinos keinen Ort mehr. Nicht mehr das mehr oder weniger künstlerische Filmerlebnis ist gewollt, sondern die Filmanalyse, die gut strukturalistisch ihren Gegenstand zerlegt und ihrem Erkenntnisinteresse entsprechend neu zusammensetzt. Man möchte sie nicht mehr dem Fluss der Bilder hingeben. Stattdessen entsteht der Wunsch, den Film anhalten, Bild für Bild betrachten, zurückspulen und endlos wiederholen zu können, um auf diese Weise dem damals ideologischen System des Films auf die Spur zu kommen, das alle Einzelelemente ausrichtet oder sich dem filmischen Unbewussten in der tiefen Struktur seines Textes psychoanalytisch zu nähern. Texte, die die Tiefenstruktur ihres Unbewussten nur unter großen Anstrengungen der Analyse und der Dekonstruktion offenlegen, geben umso bereitwilliger Preis, über welche Markierungen sie Anschlüsse und Verbindungen zu anderen Texten, wiederum Filme, aber auch literarische, malerische, musikalische und so weiter, dann Texte sein können, herstellen. Und wenn intertextuell am Ende die ganze Kultur mit jedem einzelnen Text engmaschig verknüpft ist, dann wird klar, dass sich die Idee vom totalen Kino im Universalismus einer semiotischen Texttheorie des Films gleichsam wiederholt. Zugleich hat der Text als proliferierendes Netz, das heißt poststrukturalistisch später in einem Rhizom, direkten Anschluss zu den Programmen der Massenmedien, ohne dass sie als disparate Medien in Erscheinung treten müssen. Zeichen beziehen sich auf Zeichen, Texte reagieren auf Texte, verschachteln sich ineinander über Zitate, setzen sich in anderen fort, wiederholen sich als Remakes und so weiter. Den Text sieht man nicht an, aus welchem Stall er ist, ob er literarisch im Buch oder auf der Bühne des Theaters seinen Ursprung hat, weil er sowieso nur andere Texte aus anderen Kontexten fortsetzt. Und die Analogie zur Psychoanalyse lässt filmische Texte schließlich ja auch mit den psychischen Strukturen ihrer Zuschauer koppeln, deren Streben nach guten Objekten und Wunscherfüllung mit dem filmischen Text systematisch verbunden ist. Die semiotische Texttheorie der 1960er Jahre und ihre psychoanalytische Fortsetzung in den 1970er Jahren im Rahmen des philosophischen Strukturalismus setzt eine Vorstellung vom Film voraus, die die Werkkategorie aufgegeben, die sich strukturell auf das Massenmedium Fernsehen eingestellt und die ubiquitäre Verfügbarkeit des Films per Video, der Lesemaschine für Filme, vorweggenommen hat. Zur selben Zeit hat sich die künstlerische Avantgarde auch des Kinos als traditionellem Ort und Hort der Tradition des kinematografischen Films auf ihre Weise angenommen. In der Fortsetzung dadaistischer Dekonstruktion der 1920er Jahre haben die Lettristen in Paris das Kino zum Anlass einer Selbstzerstörung genommen. Der berühmte Film von Maurice Lemaître, Le film déjà commencé, ist ein Film, in dem der Film nur noch Anlass dazu ist, das Publikum in einer Weise herauszufordern, dass das Publikum gerne bereit ist, die ganze Veranstaltung aufzubrechen, aufzulösen. Es kommt überhaupt mehr zu keiner Veranstaltung mehr. Der Ort gleichsam wird zu einem Ort der Agitation, der Aktion, der Zerstörung seiner Voraussetzungen eben des Kinos. Oder eben durch das Expanded Cinema, das sich konzeptionell aus der Fluxusbewegung entwickelt hat, wurde das Cinema so auf die Vielfalt der künftigen multimedialen Realisierungen im weitesten Sinne filmischer Ereignisse geöffnet. Der Universalitätsanspruch der Semiotik und die Ausbreitung der Texte durch ihre universelle Anschlussfähigkeit haben zur Voraussetzung, dass Zeichen und Texte auf nichts anderes, denn Zeichen und Texte bezogen bleiben, die wiederum durch nichts anderes als Relationen bestimmt werden, in denen sie systemisch Bedeutungen generieren. Beobachtbar sind Formen, die in Texten wiederkehren und auf andere Texte verweisen. Was unberücksichtigt bleibt, sind die medialen Eigenschaften, zu deren unterschiedlichen Formulierungen in der Malerei, im Film oder in der Literatur sie beigetragen haben. Die Medienvergessenheit der Texttheorie und Analyse zeigt schnell ihre Grenzen auf, wenn in der zunehmenden Differenzierung von Hardware und Software identifizierbare Verfahren kultureller Artikulation beobachtbar und also unterscheidbar bleiben sollen. Das Verschwinden gesellschaftlicher Arbeit in der Immaterialität kommunikativer und dann auch medialer Prozesse war bereits in der Texttheorie der kulturmarxistischen Gruppe Kelkel thematisiert worden. Ihr filmtheoretischer Flügel, die Gruppe um die Zeitschrift Filmzeitschrift Cinetik, hatte daraufhin gefordert, dass politisch korrekte Filme auch als Produkt von Arbeit an ihren Produktionsmitteln im Rahmen ihrer Produktionsverhältnisse dargestellt werden müssen. Was zur Folge hatte, dass Kameras, Mikrofone und Scheinwerfer am Rand der Filmhandlungen immer wieder sichtbar wurden. Zum Beispiel Le Mépris von Godard beginnt mit der Kamera von Godards. Für den Filmsemiotiker Christian Metz war es später ein leichtes, diese Forderung nach Selbstreferenz, das Dispositiv zeigen, hieß es, als bloße, sujethafte Darstellung der Produktion und ihrer Produktionsmittel im Film zu belächeln. Die statt die Technik zu zeigen, ihre wahre Operation verdeckt und zusätzlich unsichtbar macht. Wenn also in Godards Film Le Mépris mit der Kamera Raoul Coutards dieser Film beginnt, wie dein Film zu sehen ist, dann verschweigt diese Einstellung umso nachhaltiger die Anwesenheit einer anderen Kamera, die jene für den Film, den wir sehen, aufnimmt. Anders gesagt, das Medium, das sich hier in der Form seiner Selbstreferenz formuliert, bleibt selbst unsichtbar. Oder mit den Worten von Sibylle Krämer, das Medium ist selbst im blinden Fleck des Mediengebrauchs. Darauf will ich zurückkommen und zu fragen ist, wie gegenständlich Medium aufgefasst werden kann und welche Konsequenzen das für die Medienwissenschaft als Disziplin hat. Zunächst möchte ich an einem Text, der zu Beginn der 70er Jahre besonders einflussreich war, den Medial Turn, wenn es den gibt, der sich zur selben Zeit vollzog, kurz vorführen. Der Titel des Textes ist Ideologische Effekte erzeugt vom Basisapparat. Sein Autor Jean-Louis Baudry war Schriftsteller und Mitglied der Gruppe Kelkel, der auch Jacques Derrida, Julia Kristeva, Philippe Soler und andere angehörten. Der Text ist 1970 in der Cinetik erschienen. Im Begriff Basisapparat kehrt das marxistische Basisüberbauschema wieder. Der Rekurs auf die apparative Technik, die hier vollzogen wird, betont gegenüber dem Illusionseffekt als ideologischem Überbauphänomen des Films das kinematografisch Spezifische als einen Transformationsprozess der Arbeit der Übersetzung zwischen Technik und Ideologie. Zitat, Baudry: Die Frage ist dabei, ob die Arbeit sichtbar ist, ob die Konsumtion des Produkts einen Bewusstseinseffekt nach sich zieht oder aber ob die Arbeit verborgen ist, wobei, wenn Letzteres zutrifft, das Produkt offenbar von ideologischem Mehrwert begleitet wird. Also das Verbergen des Mediums bedeutet, dass hier Ideologie am Werke ist, weil eben genau das der Grund, der technische und der Grund der Arbeit, für die Produktion von Bedeutung verschleiert wird. Schon die dispositive Anordnung des Apparates im Prozess von Aufnahme und Projektion würde mit der zentralperspektivischen Fesselung des Blicks ein visuelles Modell bürgerlicher Konstruktion von Ideologie wiederholen, das nur selbstreferenziell durchbrochen werden kann. Im Zentrum der spezifisch-kinematografischen steht ein Differenzeffekt, der mechanisch-apparativ durch eine Abfolge von Bildern hergestellt wird, die sich in einer Weise voneinander unterscheiden, dass die Illusion von Kontinuität oder Bewegung entsteht. Baudry sagt, unerlässliche Differenzen, damit eine Illusion der Kontinuität des kontinuierlichen Vorübergehens überhaupt kreiert werden kann. Aber nur unter einer Bedingung. Die Differenzen müssen als solche ausgelöscht sein. Das Überraschende an diesem Text eines Pariser Schriftstellers war, dass der sich im Unterschied zu den meisten Filmtheoretikern offenbar zum ersten Mal einen Filmprojektor und den Mechanismus der Filmprojektion genau angesehen und festgestellt hat, dass sich das kontinuierliche Bewegungsbild auf der Kinoleinwand wesentlich einer Differenz verdankt, die durch die diskontinuierliche Schaltung von Einzelbildern in der Kamera dieselben Differenzen zwischen den Bildern produziert, die dann in der diskontinuierlichen Projektion das identische, kontinuierliche Bewegungsbild sichtbar machen. Soweit alles okay. Baudrys Irrtum ist, dass die Wiedereinführung der Differenz den Identitätseffekt des Bewegungsbildes stören könnte. Bleibt nämlich die Differenz sujethaft, dreht sie lediglich an der Schraube der Selbstreferenz und der zunehmenden Komplexität von Illusionseffekten wie sie die postmoderne Filmästhetik demonstriert. Also ein Spiegel spiegelt einen neuen Spiegel und so weiter. On a Beam, genau das würde ja auf die Medialität nicht rekurrieren. Wird die Differenz auf technisch-apparativer Ebene wiederholt, kommt es zu Störungen des Basisapparates selbst bis zum Filmriss. Das heißt, dass die Arbeit des Apparates zwar sichtbar wird, allerdings nur im Moment ihres Zusammenbruchs. Sieht man ab von der Ideologiedebatte, auf die es Baudry allerdings in erster Linie ankam, dann schält sich hier die, sagen wir, Basisdefinition von Medialität im Kontext der Filmdiskurse heraus, wie sie für die Anfang der 80er Jahre beginnende Medienwissenschaft dann grundlegend wurde. Deshalb war dieser Aufsatz eben auch so ungeheuer wichtig. In der sich Literatur, Kunst, Theater und andere Geistes- und Kulturwissenschaftler über ihre Beschäftigung mit dem Film schließlich zusammenfanden. Warum also Medien? Um die spezifischen Voraussetzungen ästhetischer, hier statt ideologischer, Erscheinungen oder Effekte in Filmen bestimmen zu können, reichte es nicht aus, deren strukturelle Ordnung in ihrer komplexen Vernetzung zu beschreiben. Bei der Literaturverfilmung zum Beispiel, dem am häufigsten untersuchten intermedialen Prozess, sagen Veränderungen in der narrativen Struktur nichts über die Ursachen dieser Veränderungen aus, die in der medialen Differenz zwischen Literatur und Film gesucht werden müssen. Unwahrscheinlich, dass diese Differenz allein ein Faktor unterschiedlicher technisch-apparativer Voraussetzungen zwischen, sagen wir, Gutenberg und Lumière ist. Klar ist jedoch, dass sie durch ihre Wirkung auf die jeweiligen Produkte zu dieser Differenz beitragen. Aber wie? Baudry hatte genau gesehen, dass die apparative Technik gerade in ihrem Effekt selbst unsichtbar bzw. im blinden Fleck ihrer Beobachtung geblieben ist und nur sichtbar wird, wenn sie in Form einer Störung auftritt und daraufhin reflexiv beobachtbar wird. Warum also Medien? Weil das, was beobachtbar ist, erst auf sein anderes, das sich in ihm ausdrückt, befragt werden muss. Nicht die Apparate, sondern das, was an ihnen Medium ist, steht zur Debatte. Weshalb die Apparatus-Debatte nach Baudry in die falsche Richtung geht. Hinzu kommt zur gleichen Zeit, dass Filme nicht mehr nur oder immer weniger im Kino als Effekte ihres kinematografischen Basisapparates rezipiert werden. Längst konnte man dieselben Filme ebenso elektronisch im Fernsehen oder auch per Video darstellen und konsumieren. Nicht die apparative Technik verbürgte ihre Identität, sondern der mediale Effekt einer Differenz, der sowohl mechanisch als auch elektronisch ermöglicht, was wir Film nennen. Daher ist es symptomatisch, dass sich die Medienwissenschaft mit ihrem Interesse für den Film Ende der 1970er Jahre nicht im Kino, sondern um einen Videorekorder in einem Universitätsinstitut konstituiert hat. Nachdem klar war, dass unter Medienwissenschaft keine kritische Ingenieurswissenschaft zu verstehen ist, mit der sich endlich die Geister aus der Geisteswissenschaft verflüchtigt oder als Vorläufer unverstandener Techniken zu erkennen gegeben haben, ging, das zeigt schon dieser kleine Seitenhieb, die Auseinandersetzung um die Definitionsmacht über Medien los. Da ich hier nach wie vor für eine geistes- und kulturwissenschaftliche Medienwissenschaft spreche, nehme ich zunächst die Frage, was war Medien, wieder auf für einen kleinen Überblick über eine Diskursgeschichte des Medienbegriffs, der leitend für diese Medienwissenschaft meines Erachtens geworden ist. Es macht wie so oft Sinn, mit Walter Benjamin zu beginnen, der Anfang der 30er Jahre den Film symptomatisch als Kunstwerk einerseits beschreibt, das andererseits im Zuge der Reproduktionstechniken wesentliche Merkmale der Kunst als Werk einbüßt. Interessant ist hier in aller Kürze, dass Benjamin zwischen dem Film als konkrete Apparatur, zum Beispiel als Kamera, und dem Medium unterscheide, das mit der, Zitat, Art und Weise, in der die menschliche Sinneswahrnehmung sich organisiert, das Medium, in dem sie erfolgt, Zitat Ende, gleichgesetzt wird. Eine Art und Weise, die, Zitat, nicht nur natürlich, sondern auch geschichtlich bedingt ist. Medium steht hier, gerade weil Veränderungen im Medium der Wahrnehmung nicht auf bestimmte Dispositive, also im Sinne der Perspektivkonstruktion oder eben auch der der Wahrnehmungserfahrung der Eisenbahnfahrt und so weiter, oder apparative Voraussetzungen reduziert werden sollen, sondern die Veränderung der Wahrnehmungsweisen auf ihre jeweiligen natürlichen und historischen Voraussetzungen hin beobachtet werden sollen. Daher heißt es im Zusammenhang mit der Kunstkritik in der deutschen Romantik bei Benjamin, Zitat, das Medium der Reflexion, des Erkennens und des Wahrnehmens fällt bei den Romantikern zusammen. Der Terminus der Beobachtung spielt auf diese Identität der Medien an. Gemeint ist die magische Beobachtung, die sich von der wissenschaftlichen Beobachtung unterscheidet, die Wahrnehmung und experimentelle Versuchsanordnung trennt. Medium bezeichnet hier den operativen Zwischenraum, der von der Wahrnehmung besetzt wird, der magisch aufgehoben oder naturwissenschaftlich betont wird. Medium ist nicht die Wahrnehmung, sondern ihre Ermöglichung zu unterschiedlichen Zwecken in unterschiedlichen Kontexten. Ebenfalls in den 1930er Jahren hat sich der Kunsthistoriker Erwin Panofsky mit dem Film beschäftigt. Schon der Titel seines Aufsatzes unterscheidet Stil und Medium im Film. Da für Panofsky der Film einen Modernisierungseffekt der Kunst repräsentiert, indem er den, Zitat, Werken einer ursprünglich bewegungslosen Kunst die Bewegung hinzufügt, kann er zwischen Stil als künstlerischem Ausdrucksmittel, nicht Medium, des Films und einem neuen künstlerischen Medium, das sich schrittweise seiner legitimen, das heißt charakteristischen Möglichkeiten und Begrenzungen bewusst wird, differenzieren. Erst in einem dritten Schritt spricht er, im Zusammenhang mit dem Stummfilm, von einem ausgeprägten eigenen Stil, der den spezifischen Bedingungen des Mediums entspricht. Diese medialen Bedingungen, die Grundnatur eines Mediums, sind im Film technischer Natur, denn es handelt sich um ein Medium, das seine Existenz technischen Experimenten verdankt. Auch Panofsky identifiziert nicht das Mediale des Films mit dessen technisch-apparativer Herkunft, sondern verwendet Medium zwischen Kunst und filmischer Technik als mediale Bedingung eines künstlerischen Stils, der im Film technisch geworden ist. Erlauben Sie bitte, dass ich noch eine dritte Referenz anführe, diesmal aus den 60er Jahren, in denen das Fernsehen jenseits von Kunst und Film eine Rolle spielt. Susan Sontag hat in einer verspäteten Diskussion des Verhältnisses zwischen Kinofilm und Theater auch eine mediale Differenz beobachtet. Der, Zitat, Film ist ebenso sehr Medium wie Kunst, sagt sie, und zwar insofern, als er jedes Werk der bildenden Kunst aufgreifen und reproduzieren kann. Diese nicht künstlerische Form des Films als Medium, kam durch das Fernsehen erst zur vollen Blüte. Diese Entwicklung des Fernsehens führte dazu, dass der Film nun selbst zum Werk der darstellenden Kunst wurde, das übertragen auf Miniaturformat gebracht werden musste. Das Theater aber ist niemals ein Medium. Also, sie sagt, dass hier der Film zunächst kein nur Medium ist und als Medium gerade im Fernsehen zu seiner vollen Blüte kommt. Dort allerdings erscheint er dann im Wesentlichen als Gegenstand. Er wird gegenständlich, nicht mehr in seiner medialen Darstellung wahrgenommen, sondern er wird dann als etwas, was sich unterscheidet von seiner Umgebung im Programmfluss, nicht? Als es unterscheidet sich, was ich von dem Tag oder Tagesschau, vom Tatort und so weiter, wenn plötzlich ein Film kommt, noch dazu, wenn es ein ausgesprochener Kunstfilm ist, wenn es hier plötzlich in Anführungsstrichen Film wieder ein Gegenstand der künstlerischen Betrachtung. Im anderen Medium. Sie merken schon, ich argumentiere jetzt auch bei Susan Sontag für diesen Aspekt der Intermedialität. Der Film wird von Susan Sontag auf das bloße Medium reduziert, solange er mit Hilfe der Kamera im Sinne Krakauers kunstloses Mittel zum Zweck der Errettung der äußeren Wirklichkeit, zu der auch die anderen Künste gehören, ist, die so unverstellt wie möglich wiedergegeben werden soll. Medium ist die nicht künstlerische Form des Films, die in einem anderen Medium, dem Fernsehen, wiederum den Film als Werk der bildenden Kunst erscheinen lässt oder erscheinen lassen kann, weil eine mediale Differenz den Film durch seine Wiederholung in einem anderen Medium anders und als einen anderen formuliert. Was zuerst bloßes Mittel zum Zweck unverstellter Wirklichkeitswiedergabe war, wird nun selbst Gegenstand einer anderen medialen Vermittlung. Während das Theater von vornherein nur auf sich selbst als Kunst verweist, und in diesem Sinne niemals Medium, also Mittel zu einem anderen Zweck ist, kann der Film als bloßes Medium zum Zweck eines anderen Mediums werden. Eine medientheoretische Reformulierung dieser Beobachtung ergibt, dass der Film so lange Medium ist, wie er mit dem, was er vermittelt, selbst unsichtbar wird. Dafür, dass der Film das, was er darstellt, auch medial formuliert, interessiert sich Susan Sontag an dieser Stelle überhaupt nicht. Für sie und für uns bedeutsam ist, dass der Film selbst zur künstlerischen Form wird, überhaupt zur Form wird, wenn er in einem anderen Medium wiederholt wird. Einige Merkmale sind diesen Verwendungen des Medienbegriffs gemeinsam. Medium heißt es immer dann, wenn ein bestimmter Gegenstand in seiner Funktion beschrieben werden soll, wie dessen Gegenständlichkeit zum Beispiel als Apparat übersteigt oder auch unterläuft. Es entsteht eine Undeutlichkeitsstelle, die mit einem ebenso undeutlichen Wort gefüllt medialisiert wird. Sehr schnell wird Medium ein fester Bestandteil eines neuen Jargons, eines Jargons der Uneigentlichkeit, ein Wort, das zur Verfügung steht, wenn man nicht mehr genau sagen kann oder will, worum es wirklich geht. Die Sprache oder Mode, die Kunst oder die Massenmedien, Radio, Fernsehen, Internet, die alle irgendwie zunächst mal Medien sind. Ein allgemeiner Medienverdacht macht sich breit. Medium wird auch dann nicht konkreter, wenn damit etwas dazwischen gemeint ist, eine Verbindung ohne Verbindlichkeit. Medium verschwindet vollends, wenn es hinter seinem Effekt unsichtbar wird. Wie kann man mit einem derartigen Phänomen, das schon der Phänomenologie entsprechende Probleme bereitet hat, eine wissenschaftliche Disziplin begründen? Warum mit Medien? Anfang der 1970er Jahre standen in einem Institut für Sprache im technischen Zeitalter, Abteilung Massenmedium der TU Berlin, das von Walter Höllerer und Friedrich Knilly geleitet wurde, der, glaube ich, mein Vorgänger war hier an diesem Pult, ja, vor 14 Tagen, passt gut, standen also Theaterwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Kunstwissenschaftler, Trivialliteraturforscher, Architekten, Hörspieltheoretiker und so weiter um einen 2 Zoll Videorekorder der Firma Ampex herum, dessen großer Vorzug gegenüber seiner Störanfälligkeit war, dass er mit ihm, wenn alles klappte, Filme und Fernsehserien im Institut aufzeichnen und für die Analyse wiederholt abspielen konnte. Wahrscheinlich war das der Gründungsmoment der geistes- und kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaft in diesem Lande. Diesen wahrscheinlich auch, aber auch in dem anderen Land, wie sie sich danach an allen Universitäten verbreitet hat. Da es hier jedoch nicht um Legendenbildung gehen soll, sondern um die Frage, warum Medien, ist auch hier wieder der latente Medienbegriff relevant. Latent deshalb, weil jeder Versuch der Definition eines Medienbegriffs, der zwischen den Künsten und technisch apparativen sogenannten Medien vermitteln sollte, scheiterte. Sogenannte Medien deshalb, weil die technisch apparative Verkürzung des Medienbegriffs auf Geräte, Institutionen, Massenmedien und Funktionen der Massenkommunikation überwunden werden musste. Es ist nach wie vor ein terminologisches Problem, dass der Sammelbegriff für Apparate und Institutionen mit bestimmten Funktionen mit dem gleichen Begriff belegt ist, wie die Bedingungen von Formbildungsprozessen, die gerade deshalb vergleichbar sind, weil sie zwar formulieren, selbst aber keine anderen Formen sind. Die Kritik an einem instrumentellen Medienbegriff im Sinne von Werkzeugen oder Kommunikation oder Manipulation hat den Blick auf intermediale Prozesse gelenkt, in denen Medien als Apparate oder Werkzeuge nicht beobachtbar sind. Eine Literaturverfilmung schließt aus, dass ein Buch, dem der literarische Text entnommen ist, als Buch, nämlich als Hardware, im Film erscheint. Natürlich nicht. Dennoch hat das Buch in der Form der Erzählung Spuren hinterlassen, die auf das Literarische des Textes verweisen, auch wenn die Erzählung als Film wiederholt wird. Die medialen Bedingungen des literarischen Textes haften der Erzählung so lange an, bis sie im neuen medialen Umfeld oder Milieu des Films mehr oder weniger ausgelöscht werden. Umgekehrt können diese medialen Eigenschaften im anderen Medium besonders deutlich hervortreten, wenn sie in ihrem ursprünglichen, Anführungsstrichen, Milieu weitgehend unsichtbar bleiben. Wir lesen nämlich kein Buch, sondern eine Erzählung. Und das gilt analog für den Film. Wir sehen keinen Film, sondern wir gehen in einen Film, und sehen dort eine Handlung. Die Wiederholung eines Mediums als Form oder mediale Eigenschaften der Formulierung in einem anderen Medium kann in dem neuen Milieu als Signal der Störung empfunden werden, weil jede Formulierung des Medialen die Transparenz zum narrativen Imaginären, wenn es denn beabsichtigt ist, stört. Dieses Rascheln des Parasiten, das Parasitenmedium unter dem Tisch des Kulturkonsums verweist nur auf die medialen Bedingungen der diversen Erscheinungen von Kultur. Die definitive Störung ist der Abbruch des Formprozesses selbst, an dessen Ende, wie gesagt, im Filmriss oder in einem endlosen analogen Kopierverfahren oder nichts mehr darauf zu erkennen ist, nur noch die Form des Mediums oder kurz das Medium seiner Selbstreferenz zurückbleibt. Sie werden an dieser Stelle vielleicht den Verweis auf Niklas Luhmanns Verwendung der Unterscheidung von Ding und Medium bei Fritz Haider, die Luhmann als Unterscheidung von Form und Medium wiederholt hat, erwarten. Ich komme darauf nur indirekt zurück, indem ich eine besondere mediale Differenz innerhalb des Films abschließend erwähnen möchte. Marshall McLuhan hat den Film, am Beispiel von Chaplins Modern Times, als Inbegriff des mechanischen Zeitalters beschrieben. Als großartiger Ausdruck des Mechanischen, wo Filmstreifen und Fließband, Uhrwerk und Projektor Analogien bilden, die wesentliche mediale Formen gemeinsam haben, die ihren Stoff, die Menschen am Fließband und im Kino, analog organisieren. Die Mechanik der Kamera und des Projektors ermöglichen, dass der Fluss des Lebens mit den Mitteln der Fotografie analog dargestellt werden kann, weil er nach den Regeln der mechanischen Verwandlung von Energie in Arbeit unterbrochen und so wieder zusammengesetzt werden kann, dass ein eigenes Bild der Bewegung diesen Fluss des Lebens repräsentiert. Das Bild der Bewegung, das zwischen den bewegungslos projizierten einzelnen Reihenfotografien diese als deren Differenzbild verbindet, ist genau die konstitutive Differenz, die die Reihenbilder des Films in der Projektion zum filmischen Bewegungsbild macht. Baudry hatte den medialen Kern des kinematografischen mechanischen Bewegungsbildes genau erkannt. Aber seine Schlussfolgerung war falsch, weil sie nicht nur einen Illusionseffekt des Films, sondern das Bewegungsbild des Films selbst betrifft, seine mediale und nicht nur seine formale Identität. Die Mechanik als mediale Form des kinematografischen Films wiederum sorgt auch dann noch für die formale Identität des Films, wenn er elektronisch projiziert wird und auf dem Monitor nur noch an die zugrunde liegende Fotografie erinnert. Die Mechanik organisiert die festen Kopplungen von Elementen der Kinematografie zu Formen von figuraler Bewegung, die auf der Medienseite lose zu Reihen von projizierbaren 24 Bildern pro Sekunde angeordnet sind. Auch das Formen, die ihre medialen Bedingungen, zum Beispiel in der Fotografie, haben und die den mechanischen Film formulieren, auch wenn er in einer anderen Technik wiederholt wird. Aber ebenso wie das adäquate Verständnis der kinematografischen Mechanik genau dann möglich war, als sie in einem anderen Medium, im Fernsehen oder Video, als differente mediale Form wiederholt und gegenüber elektronisch produzierten Filmen sichtbar wurde, so stellt sich die Frage, wie die digitale Produktion von Bewegungsbildern ihre medialen Bedingungen artikuliert und dabei andere Medien von der Malerei bis zum kinematografischen Film formuliert. Denn alles, was die Kunsttheorie für die Werkästhetik des Films propagiert hat, dass der Film die Künste in sich zusammenfassen und versöhnen würde, und woran Susan Sonntag noch einmal erinnert hat, wenn sie sagt, dass der Film jedes Werk der bildenden Kunst aufgreifen und reproduzieren kann, wird erst im digitalen Verfahren Realität, wenn ihre medialen Eigenschaften so weit abgebaut sind, dass sie nur noch kodierte Formprozesse beides, die Form des Mediums, also Film oder Malerei, und die mediatisierte Form, Bilder, die so aussehen wie gemalt oder gefilmt, repräsentieren. Warum Medienwissenschaft? Die Beobachtung von Medien ist historisch und systematisch nur an Formprozessen möglich, die innerhalb der Kommunikation, also der Schrift, Telegrafie, Kinematografie, der Ästhetik, also der Künste, der Gesellschaft, wenn sie nicht mit Kommunikation identifiziert wird, stattfinden. Sie wird sich nicht auf bestimmte Formen, die apparative Technik zum Beispiel, reduzieren lassen, weil erst deren Interaktion mit anderen Formen ihre Eigenschaften offenlegt. Sie hatte statt mit Gegenständen zum Beispiel Apparaten, mit Formen zu tun, weil andernfalls Techniken, die unsichtbar geworden sind, nicht mehr wahrgenommen werden können, obwohl sie als alte Medien, jeweils die neuen Medien, eingeschrieben sind. So wie McLuhan über Literatur, Oper und Film und so weiter und ihre inneren Beziehungen gesprochen haben. Dennoch haben wir es nicht mit rein symbolischen Formen zu tun, im Sinne von Kassierer etwa, weil sie als Spur ihrer medialen Bedingungen auf ihre materialen, apparativen, technischen Bedingungen zurückverweisen, deren Ausdruck sie sind. Ob sie aus anthropologischer Perspektive den Menschen oder Zwischenmenschen ihre Beziehungen formulieren, hat je eigene Konsequenzen und Berechtigungen. Warum Medien? Weil nur so die wesentlichen Bedingungen der Erscheinungen unserer postmodernen Welt verhandelt werden können, nachdem andere Modelle wie das Werkmodell der Kunst oder das Textmodell jeweils zu kurz geritten haben. Sie sind damit nicht obsolet, aber sie können eben tatsächlich über ihren eigenen Schatten nicht sprechen. Möglich, dass das Medienmodell über kurz oder lang die Welt der Computer nicht mehr adäquat beschreiben kann. Dann tritt vielleicht die Algorithmentafel an dessen Stelle. Und deshalb müssen die Studenten in der Humboldt-Universität wahrscheinlich zu Recht ein mathematisches Grundwissen mitbringen. Oder ist das, diese Aussicht, der Grund dafür, schon jetzt zu fragen, was waren Medien?